Ja, lieber Heike, vielen Dank. Dann werde ich jetzt mal loslegen und begrüße auch nochmal alle recht herzlich. Und ich bitte, dass Sie es mir nachsehen. Es ist, glaube ich, schon mindestens 20, 30 Mal das Wort Danke, aber ich muss ein bisschen zurückdanken. Aber es geht ganz schnell, dann kommen wir auch zu inhaltlichen Punkten. Also zunächst natürlich die Gelegenheit nutzen, vor allen Dingen beim Drogenreferat. Christine, wir uns schon seit sehr lange kennen und die Förderung natürlich mit Zuwendungsmitteln, auch die Zurverfügungstellung zum Beispiel des Roten Rathauses über die Senatsverwaltung. Und ich denke schon, dass sich die Entwicklung gezeigt hat, dass es sich gelohnt hat, den Therapieladen als überregionale spezifische Einrichtung zu unterstützen. Es wurde ja schon gesagt, dass wir am Anfang auch noch mehr in den ersten 20 Jahren noch mehr und stärker im Bereich der Suchtprävention tätig waren und mit Unterstützung des Senates diese Präventionsbroschüren, von denen schon die Rede war, entwickelt haben. Und ich denke, liebe Christine, der teilweise umstrittene moderne Präventionsansatz, Stichwort Risikokompetenz, ist heute aktueller denn je. Wie einige vielleicht wissen, wurden vor kurzem in einer Pressekonferenz von den Senatoren Heilmann und Henkel angekündigt, Mittel für eine Cannabis-Präventionskampagne zur Verfügung zu stellen. Sozusagen als Begleitmusik zur Nulltoleranzzone im Görlitzer Park. Wir sind mal gespannt, ob das nun in 2016 realisiert wird oder nur ein PR-Gag war. Auf jeden Fall haben wir gemeinsam mit anderen Akteuren der Suchthilfe und der Suchtprävention viele gute Ideen, wie wir die in Berlin angekündigte Kampagne mit den Botschaften und Haltungen dieser Broschüre beflügeln können. Für uns wäre es vor allen Dingen wichtig, dass nicht nur Plakate geklebt werden, sondern eine Kampagne mit konkreten Angeboten von Prävention und Frühintervention vor Ort begleitet würde. Ein weiterer Dank geht an den Paritätischen Landesverband, der uns auch bei dieser Tagung ein Stück finanziell unterstützt hat, aber auch fachlich begleitet, auch im Sinne von Qualitätsmanagement über den Verband lief und das ja auch ein Stück zur Professionalisierung der Organisation beigetragen hat. Heike Drees hat schon davon gesprochen, dass wir jetzt schon seit gut einem Jahr in der Fachgruppe Sucht im Verband einen sehr inspirierenden fachlichen Dialog zum Thema Cannabis-Regulierung, Cannabis-Politik führen. Und das Ergebnis der Stellungnahme liegt Ihnen jetzt vor. Erster Entwurf. Die Diskussion, denke ich, wird auch weitergehen und mit Suchthilfeträgern weitergeführt. Erfrischend fand ich, dass seit langem mal wieder um fachliche Inhalte ging und nicht wie so oft in den letzten Jahren um den Umgang mit den dauerhaft bestehenden Unterfinanzierungen der Suchthilfeträger und den permanenten Sparzwängen. Also es ging mal wieder um Inhalte. Ja, dann als weiteres möchte ich natürlich mich recht herzlich beim Bundesministerium für Gesundheit bedanken, mit dessen Förderung wir die schon erwähnte InCAN-Studie, einer der größten internationalen Therapiestudien europaweit für jugendliche Cannabisbraucher im Therapieladen durchführen konnte. Eine aktuelle Veröffentlichung zu den Ergebnissen des darauf folgenden Transfers des MDFT-Ansatzes zeigt, dass der Transfer in Deutschland nicht so erfolgreich verlief wie in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Holland oder auch in Frankreich und wie wir uns das gewünscht haben. Wir freuen uns aber, dass wenigstens die Therapiehilfe in Hamburg, ich denke, Kollegen aus Hamburg sind auch hier, und der SKM in Köln, die an dem Transfer teilgenommen haben, diesen Ansatz nun mit unserer fachlichen Begleitung erfolgreich eingeführt haben. Und wir hoffen natürlich, dass das Pflänzchen weiter wächst. Speziell im Bereich der beratenden und therapeutischen Arbeit mit minderjährigen Jugendlichen und Eltern bzw. der ganzen Familie sehen wir in Zukunft auch den größten Entwicklungsbedarf. Dabei sehen wir keinen Widerspruch darin, für eine zukünftige Cannabis-Regulierung zu plädieren und uns gleichzeitig noch stärker und sogar effektiver als bisher um die bekannten, vor allem jugendlichen Risikogruppen zu kümmern. Hierbei benötigen aber vor allen Dingen Eltern und Angehörige viel mehr Unterstützung als bisher und Jugendhilfe und Schule muss stärker mit einbezogen werden. Damit komme ich zu unserem nächsten Kooperationspartner, bei dem ich mich bedanken möchte, nämlich die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachdienste und die jeweiligen bezirklichen Jugendämter, die Jugendliche und Eltern zu uns vermitteln und therapeutische Leistungen nach SGB VIII finanzieren. Wir wissen, dass diese ambulant psychotherapeutischen oder familientherapeutischen Hilfen in anderen Bundesländern noch deutlich schwieriger zu finanzieren sind als in Berlin, wo es diese Prozedur schon seit den 90er Jahren gab. Dabei ist die zum Beispiel die systemische MDFT einer der am bestbeforschten und hochwirksamen Ansätze für Jugendliche mit Suchtproblemen und deren Eltern. Die Schnittstelle und die Kooperation in den Systemen, Frau Mortler, Sie haben es schon angesprochen, Schule, Jugendhilfe, Suchthilfe, Jugendpsychiatrie, ist ja bekanntermaßen eine Dauerbaustelle seit Jahren. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der Zugang zu Beratung und Therapie für Betroffene sich vereinfacht und so gut funktionieren würde, wie wir das in Berlin bei erwachsenen Cannabis-Klienten schon haben. Da haben wir noch eine Menge Arbeit für uns, die wir in Berlin in Zukunft gemeinsam mit anpacken werden. Hervorzuheben ist die bestehende gute Vernetzung und Kooperation innerhalb des Berliner Suchthilfesystems. Vor allem der Kooperation mit den regionalen Suchthilfediensten, den Suchtberatungsstellen, Drogenberatungsstellen, haben wir es zu verdanken, dass die Übergänge von Beratung in Therapie für erwachsene Klienten so gut funktionieren. Der Dank geht hier deshalb an alle Kolleginnen und Kollegen der Suchtberatungsstellen in Berlin, mit denen wir im Verbundsystem seit 3 Jahrzehnten sehr verlässlich zusammenarbeiten. Ich freue mich, dass so viele Kollegen gekommen sind und wir heute auf der Tagung so etwas wie ein Familientreffen der Berliner Suchthilfe haben. Ja, ein weiterer Dank geht auch dann den deutschen Rentenversicherungsträger Bund und Berlin-Brandenburg, mit denen wir schon seit Mitte der 90er Jahre im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Leistungsverträge haben, auch die Krankenkassen. Die ambulante Reha, vor allem bei illegalen Drogen, führt meines Erachtens nach immer noch eher ein Schattendasein. Lieber Herr Dr. Köhler, Sie sind ja da vom DRV-Bund. Wir würden uns in Zukunft wünschen, dass die wirksame ambulante Suchtreha-Leistung stärker als bisher bewilligt wird. Das würde auch bedeuten, dass nach oft kurzer stationärer Entwöhnung mehr ambulante Weiterbehandlung anstatt nur ambulante Nachsorge bewilligt wird. Ja. Die Behandlung der Cannabisabhängigkeit steht sehr oft im Zusammenhang mit komorbiden Störungen und lässt sich nicht in wenigen Wochen behandeln. Vor allem aber wünschen wir uns für die Zukunft, dass die ambulante Therapie adäquat vergütet wird. Das ist nämlich mit derzeit 50 Euro pro Therapiesitzung nicht der Fall. Ja. Danken möchten wir an dieser Stelle auch unseren Klientinnen und Klienten, die sich uns anvertrauen. Letztendlich sind es nämlich nicht Bücher, Fachtagungen, Fort- und Weiterbildungen, die uns zu Experten machen. Nein, es sind vor allem die alltäglichen Begegnungen mit unseren Klientinnen und deren Lebenserfahrungen und Schicksale, von denen wir täglich lernen und die uns berühren. Last but not least geht der Dank an meine Kollegen, an das Therapieladenteam. Ja, die Dauer unserer Arbeitsbeziehung übersteigt schon lange die durchschnittliche Haltbarkeit einer Ehe. Der langjährige Zusammenhalt im Team und das fachliche kompetente Engagement ist beeindruckend. Wir kommen derzeit im Team auf 238 Jahre Mitarbeit, also ein Schnitt von 18 Jahren pro Teammitglied. Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von unserem langjährigen ärztlichen Kollegen Hans-Jürgen Bold. Vielmehr vielen Dank, Herr Bold, für die langjährige Zusammenarbeit. Und ich denke, auch die anderen Kollegen können sich ja noch mal kurz erheben und sich zu erkennen geben. Ja. So, nun zum Tagungsthema Cannabis Future. Seit in den USA, Uruguay und anderen europäischen Ländern eine Veränderung der Cannabispolitik in Gang gekommen ist, hat die Debatte hier auch in Deutschland seit gut einem Jahr Fahrt aufgenommen. Die letzte große Diskussion war nach dem Recht auf Rausch-Urteil beim Bundesverfassungsgericht 1994, wer sich noch erinnert. Und bis vor einem Jahr hatte sich in der Zwischenzeit drogenpolitisch bei Cannabis nicht viel getan. Mit Ausnahme, dass die länderspezifischen Regelungen des Eigenbedarfs, also ab wie viel Gramm Besitz von Cannabis von einer Strafverfolgung abgesehen werden kann, je nach Länderkoalition mal zwischen 5 Gramm bis zu 30 Gramm schwankten. Die vom Verfassungsgericht angemahnte einheitliche Regelung der Bundesländer kam bis heute nie zustande. Besonders skurril zeigt sich diese variable Grenzwertpolitik momentan in Berlin-Brandenburg. Wir haben im Therapieladen ja auch Klienten aus dem nahen Brandenburger Umland. Dort darf ein Cannabiskonsument maximal 6 Gramm bei sich haben, ohne eine Strafverfolgung fürchten zu müssen. Fährt er dann von Schönefeld nach Berlin-Neukölln, kann er sich zusätzlich 9 Gramm besorgen, weil in Berlin bis zu 15 Gramm geduldet werden. Wenn er aber dann von Neukölln nach Kreuzberg fährt, muss er aufpassen, weil er dann in die neu eingeführte Nulltoleranzzone geraten kann. Kifferslalom hat ein Journalist des Tagesspiegels treffend diese neue Disziplin für Cannabiskonsumenten genannt. Wir werden uns ja heute Nachmittag ausführlich in den Beiträgen von Herrn Böllinger, Herrn Zobel, Herrn Korf und Herrn Stöfer mit der Cannabisgesetzgebung national und international beschäftigen und sehen, welche Lösungen vorgeschlagen werden. Wo sich im Gegensatz zur Cannabispolitik sehr viel mehr getan hat, ist der steige Anstieg des Konsums ab Mitte der 90er Jahre in der Bevölkerung. Hier muss man konstatieren, Cannabis ist als Freizeit- und Alltagsdroge in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben es mit einem europaweiten Phänomen zu tun, ziemlich unabhängig von der Drogengesetzgebung. Unser Stammreferent Roland Simon wird Ihnen gleich im Anschluss Daten zu dieser Entwicklung vermitteln. Ebenso ist die wissenschaftliche Forschung sowohl über die gesundheitlichen Risiken des Cannabiskonsums als auch über die medizinische Verwendung von Cannabinoiden ständig am Wachsen. Wir im Therapieladen haben es ja seit 30 Jahren tagtäglich mit den negativen Auswirkungen des chronischen Cannabiskonsums zu tun und kennen sehr anschaulich alle Facetten davon. Hier gibt es auch gar nichts zu bagatellisieren. Die Probleme sind da, auch unabhängig vom Cannabisverbot. Ob unter welchen Umständen Kiffen abhängig, dumm oder depressiv macht, ob es zu Psychosen führt und wie hoch die Wahrscheinlichkeiten dafür sind, dazu wird Ihnen Derek Herrmann einen fundierten Überblick über den internationalen klinischen Forschungsstand liefern. Nach der Mittagspause wird dann der Fokus gewechselt und Franjo Grodenhermann spricht über die Fortschritte in der medizinischen Heilbehandlung von Cannabis, ein ganz anderes, aber auch wichtiges Thema für betroffenen Patienten. Und Frau Motter, da sind wir Ihnen sehr dankbar, dass ja da jetzt auch was in Bewegung gekommen ist und Sie sich dafür engagieren. Was sich außerdem noch verändert hat, ist der starke Zuwachs der Betreuung von Cannabis-Klienten in der Suchthilfe in Deutschland. Auch hier kann man sagen, Cannabisabhängige sind heute längst kein Randphänomen mehr, wie noch in den 80er, 90er Jahren. Sie sind im Hilfesystem angekommen und das ist auch gut so. In Berlin haben wir heute zum Beispiel dreimal so viele Cannabis-Klienten als noch vor 10 Jahren, also ca. 2100 Klienten pro Jahr nur in der ambulanten Suchthilfe. Dabei steht dieser starke Zuwachs an hilfesuchenden Klientinnen mit Cannabisstörungen gar nicht im Zusammenhang mit einem generellen Zuwachs an Cannabisproblemen in der Stadt. Er steht zumindest in Berlin auch nicht mit einem Zusammenhang mit juristischen Auflagen. Denn hier haben wir im Vergleich vielleicht zum Bundesgebiet, zu anderen Ländern, eine eher gleichbleibend geringe Quote von ca. 12%, gering ist natürlich relativ, ja, die wegen einer juristischen Auflage Therapie machen. Ich wage zu behaupten, der Zuwachs steht vielmehr im Zusammenhang mit verbesserten Angeboten der Suchthilfe und einer insgesamt bereits gewachsenen Sensibilität in der Gesellschaft im Umgang mit Cannabisproblemen. Peter Tossmann und Eva Hoch werden darüber referieren, welche spezifischen Fremdions-, Frühinterventions- und Therapieangebote für Cannabis-Klienten in den letzten Jahren eingeführt wurden, beforscht und wie diese zu bewerten sind und welche Bedarfe es zukünftig gibt. In den Daten des Berliner Suchtsurveys wird deutlich, dass trotz des insgesamt starken Anstiegs des Konsums die Anzahl der Problemkonsumenten in den letzten 10 Jahren gleich geblieben ist. Das hatte ich schon erwähnt. Ja. Ca. 2% der Bevölkerung sind davon betroffen. Das sind in Berlin hochgerechnet immerhin ca. 48.000 Konsumenten mit Missbrauch oder Abhängigkeit. Demgegenüber stehen insgesamt 41,5%, die bereits mit Erfahrung haben, also fast 1 Million Berlinerinnen. Die aktuellen Konsumenten oder die in den letzten 12 Monaten, das sind 287.000, aktuell eventuell 140.000. Was soll uns jetzt dieser kleine Ausflug in die Statistik sagen? Und Sie werden heute sicherlich noch mit viel Daten und Statistiken konfrontiert. Nun, meine persönliche Erfahrung aus 25 Jahren in der Suchthilfe ist, dass Statistiken zum einen oft nicht richtig verstanden werden und wenn doch, dann werden sie je nach Interessenlage und persönlichem Standpunkt ganz unterschiedlich interpretiert. Das zeigt sich bei epidemiologischen Daten, aber auch bei Ergebnissen der klinischen Forschung. So gab es schon 1995 bei der Veröffentlichung der sogenannten Kleiber-Studie, wo zum ersten Mal in Berlin eine große Anzahl von Cannabiskonsumenten beforscht wurden, Differenzen zwischen dem Auftraggeber Bundesministerium für Gesundheit und Professor Kleiber von der FU über die Interpretation der Cannabisdaten. Das weiß ich deshalb noch gut, weil wir später eine Salonrunde mit der damaligen Bundesdrogenbeauftragten Frau Kaspers-Merck und Professor Kleiber im Therapieladen hatten. Und da gab es, sagen wir mal, Spannungen, ja, zwischen der wissenschaftlichen und der drogenpolitischen Interpretation der beiden. Es wäre übrigens spannend, was Frau Kaspers-Merk heute dazu sagen würde, nachdem sie in dem sogenannten Global Drug Commission Report mitgewirkt hat. Ein Drogenbericht, der sich ja sehr kritisch mit der internationalen Drogenpolitik auseinandergesetzt hat und die Länder dazu auffordert, neue Regulierungsmodelle jenseits der Prohibition zu erproben. Ich nenne noch ein weiteres Beispiel von Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Politik. Die gab es in England. Der ehemalige wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung in Sachen Drogenmissbrauch, David Nutt, wurde 2010 von seinem Vorsitz suspendiert, nachdem er mit seinen statistischen Analysen über die individuellen und gesellschaftlichen Gefährdungspotenzialen von psychoaktiven Substanzen sich aus Sicht der britischen Regierung ungebührlich in die bestehende Drogenpolitik einmischte. Das Fass hatte er zum Überlaufen gebracht, nachdem er auf einer Tagung den Vergleich anstellte, dass statistisch betrachtet das Risiko, beim Reiten zu Schaden zu kommen, höher einzuschätzen sei als durch den Konsum von Ecstasy. Dieser Vergleich war nun wirklich undiplomatisch, wenn auch gesundheitswissenschaftlich evidenzbasiert. Ich hoffe und gehe davon aus, dass keiner der hier eingeladenen Referentinnen und Referenten befürchten muss, durch seine Expertise bei wem auch immer in Schwierigkeiten zu geraten. Und ich freue mich sehr, dass wir es auf Anhieb geschafft haben, bei der Auswahl 10 sehr erfahrene Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet gewonnen zu haben und möchte mich jetzt schon herzlich bei Ihnen bedanken. Unser Anliegen ist hier auch nicht eine platte Pro- und Kontra-Debatte zur Cannabis-Legalisierung zu führen und es besteht auch kein Bekenntniszwang. Deshalb haben wir auf eine Podiumsdiskussion verzichtet und ich bin gespannt, zu welchem Resümee unser Tagungsbeobachter und letzter Referent Herr Tretter kommt, der aus einer interdisziplinär-systemischen Perspektive quasi die Podiumsdiskussion mit sich selbst führt. Liebe Gäste, schön wäre es, wenn wir es hier im Zentrum Berlins auf der Grundlage möglichst gut fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dieser Tagung schaffen, eine rationale und ideologiefreie Diskussion zu führen, auf der Sie Ihr eigenes Wissen